Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Montag, dem 14. April. Schön, seid ihr dabei. Heute geht es um folgende Themen. Der Schönaufstieg ist wieder an seinem altbekannten Ort. Ein Kran hat den 45 Tonnen schweren und 45 Meter langen Steg heute Morgen eingesetzt.
Alles nach Plan gelaufen bis jetzt. Ich bin zufrieden und erleichtert, ja.
So der Projektleiter Stefan Knobel. Und der Blues im wortwörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Diese Woche wird das Leben von Chloisu Friedli im Tojo-Theater auf die Bühne gebracht.
Da ist nicht einfach jemand, der sich über das lustig macht, sondern jemand hat das erlebt. Etwas ganz Schweres, etwas zum Teil traumatisierend und stellt jetzt aber eigentlich dem Schweren etwas Leichtes entgegen.
Und Ungarn schränkt die Demokratie weiter ein. Eine Verfassungsänderung soll die Pride verbieten. Es geht um Grundlegendes.
Es geht gegen die Versammlungsfreiheit.
So die Journalistin Gina Böhni. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus Bern. Martin Schwarzwälder mit den Details.
In mehreren Schweizer Städten haben am vergangenen Freitag Demonstrationen für eine klimagerechte Welt stattgefunden. Nach Angaben von Klimastreik Schweiz haben insgesamt mehr als 6.400 Personen teilgenommen, unter anderem in Bern, Luzern und Zürich. Die Demonstrierenden in Bern kritisierten auch den Energievertrag Energy Charter Treaty, kurz ETC. Der ETC entstand 1998. Er regelt den Handel auf dem Energiemarkt und schützt Investitionen im Energiesektor. Während die EU vor einem Jahr beschloss, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen, ist die Schweiz noch Mitglied. Der Klimastreik fordert den sofortigen Ausstieg aus dem Energiechartervertrag.
Nun zu einer Nachricht aus der Schweiz, genauer aus dem freiburgischen Epany. Die Kantonspolizei bestätigt einen Feminizid vom vergangenen Donnerstag. Der Täter habe die Ehefrau erschossen und sich danach selbst getötet. Die mittlerweile identifizierten Leichen barg die Polizei im vom Brand zerstörten Wohnhaus. Die Polizei vermutet Brandstiftung, aber die Brandursache ist nicht restlos geklärt. In der Region gab es gemäß Polizei zahlreiche Gerüchte über die Situation des Ehepaars. Der Generalstaatsanwalt bestätigte gegenüber SRF, dass seit September 2024 ein Verfahren wegen häuslicher Gewalt hängig war und der Mann im vergangenen Herbst mehrere Wochen in Haft war. Gemäß stopfemizid.ch ist das bereits der 14. Feminizid in diesem Jahr. Patriarchale Gewalt hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Nach Serbien. Nach monatelangen Massenprotesten inszenierte Präsident Aleksandar Vučić am Samstagabend eine Großveranstaltung zur Unterstützung seiner Regierung. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban unterstützte die Veranstaltung mit einer Videobotschaft. Auch vom Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, erhielt Vučić Unterstützung mit einem Auftritt auf der Bühne. Gegen Dodik liegt in Bosnien ein Haftbefehl vor und nach wie vor ist unklar, wie er das Land verlassen hat. Während Vučić in Belgrad gemäß Cosmo.at vor 200.000 Anwesenden seine Macht demonstriert, gibt es in Novi Pazar, 300 Kilometer südlich der Hauptstadt, Gegenproteste. Gleichzeitig sind rund 80 serbische Studierende mit dem Velo nach Straßburg unterwegs, um ihrem Anliegen in Europa Gehör zu verschaffen. Nach ihrem heutigen Halt in Basel wollen sie morgen in Straßburg ankommen. In den Sudan. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn leidet die Zivilbevölkerung wiederholt unter Hungersnöten und einem Mangel an medizinischer Versorgung. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 60% der 50 Millionen Menschen im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ärzte ohne Grenzen appelliert erneut an die Kriegsparteien und ihre Verbündeten, die Zivilbevölkerung sowie humanitäre Helfende und medizinische Teams zu schützen. In ihrer Medienmitteilung meldet Ärzte ohne Grenzen, dass 70% der Gesundheitseinrichtungen in den Konfliktgebieten geschlossen oder kaum noch funktionsfähig sind. Das bestätigt auch die Weltgesundheitsorganisation. Mit der bevorstehenden Regenzeit könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Versorgungswege könnten unterbrochen und ganze Regionen überflutet werden. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Martin Schwarzwälder und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Dienstag ist es bewölkt, aber trocken und die Temperaturen sinken auf 10 Grad. Der Dienstag beginnt bedeckt, im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne bei Temperaturen von maximal 17 Grad. Gegen Abend könnte es regnen, in der Nacht auf Mittwoch nimmt der Regen zu bei Temperaturen um die 9 Grad. Tagsüber bleibt es am Mittwoch regnerisch.
Rabe Info.
120 Jahre ist er alt, der denkmalgeschützte Schönausteg beim Dellhölzli. Manch mutiger Bernerin springt im Sommer vom Steg in die kühle Aare. Nun musste der Steg aber saniert werden. Dafür wurde er ganz entfernt und heute Morgen am Stück wieder eingesetzt. Unsere Redaktorin Sarah Heinzmann war vor Ort.
Kurz vor 7 Uhr geht das Spektakel los. Motorenlärm wird laut, ein riesiger Pneukram hebt den stadtbekannten Schönausteg ganz vorsichtig an. Der 45 Meter lange Steg wird sachte über die hellgrün blühenden Bäume am Aareufer manövriert. Stefan Knobel ist Projektleiter für die Sanierung des Stegs. Er beobachtet das Geschehen mit Argusaugen.
Aktuell hängen 45 Tonnen am Haken des Pneukrans. Wir haben jetzt den Steg über die Bäume gehoben und in die richtige Lage gedreht und sind kurz davor, ihn am Ursprungsort abzusetzen.
In 60 Metern Höhe wird der Steg um 90 Grad gedreht. Lange Stahlseile auf beiden Seiten helfen beim Ausrichten. Dann wird der sanierte Schönausteg ganz langsam abgesenkt. Sachte senkt sich der Steg in die Verankerung. Eine halbe Stunde später sitzt der Schönausteg am altbekannten Ort.
Alles nach Plan gelaufen bis jetzt. Ich bin zufrieden und erleichtert, ja.
Ende Oktober wurde der Steg weggetragen. Es ist das erste Mal, dass in Bern ein ganzer Steg abmontiert wurde. Alles in allem ein eher kompliziertes Unterfangen.
Wir haben den Steg auf dem Parkplatz beim Tierpark deponiert und dort in drei Teile zerlegt und abtransportiert zur beauftragten Stahlbaufirma. Dort wurde der Steg dann komplett auseinandergebaut. So konnten wir die Teile sichten und auch die schadhaft waren, aussortieren. Dann wurde der Steg wieder in drei große Stücke zusammengebaut und der wurde so auch wieder nach Bern geliefert, jetzt vor 2 Wochen.
Der Steg wurde von Kollisionsschäden befreit und hat einen neuen Anstrich erhalten. Optisch aber ist der Steg der gleiche geblieben. Eine schlichte, anmutige Stahlkonstruktion, sanft schwebend über der Aare. Einzig die vielen Schlösser wurden entfernt, die von Liebespaaren an der Brücke angebracht wurden.
Es ist genau der gleiche Steg wie vorher. Der Steg ist natürlich geschützt, er ist fast 120 Jahre alt und wir haben am Steg selber nichts verändert.
Durch die Sanierung soll die Lebensdauer des denkmalgeschützten Stegs um weitere 80 Jahre verlängert werden. Für Passantinnen und Passanten ist der Schönausteg in den nächsten Tagen noch nicht begehbar.
Wir müssen jetzt als erstes den großen Pneukran abbauen. Das dauert wahrscheinlich bis Mitte Nachmittag. Und dann werden wir die Hilfskonstruktion, die wir eingebaut haben, entfernen und müssen dann noch den Holzbelag montieren. Es gibt schon noch diverse Arbeiten zu erledigen. Und auch am Geländer müssen wir noch Arbeiten machen, sodass er am 23. April im Verlauf des Tages eröffnet werden kann.
Am 23. April wird der Steg dann für Passantinnen und Passanten eröffnet.
Radl Info. Kultur.
Der Rhythmus des Blues aus den Südstaaten vereint mit Berner Mundart. So klang die Musik von Chloisu Fridli. Der Blues prägte Fridlis Leben aber nicht nur musikalisch, sondern auch psychisch. Immer wieder musste Fridli wegen seinen psychischen Erkrankungen in die Klinik. Der Schauspieler Marco Michel bringt Fridlis Leben auf die Bühne. Ab morgen ist das Stück nach der Erstaufführung im September nun erneut im Tojo-Theater der Reitschule zu sehen. Gleich sprechen wir mit dem Schauspieler Marco Michel über sein Stück. Davor aber zur Einstimmung eine Audiokollage zum Stück, produziert von Sarah Heinzmann.
Also ich bin der Marco Michel, ich bin 30 und jetzt eigentlich seit mehreren Jahren auch sehr intensiv beschäftigt mit dem Projekt über Chloisu Fridli. Das hat viele Recherchen involviert, Interviews mit Angehörigen, mit Freundinnen. Ja, für mich hat die Recherche eigentlich mit dem Kontakt zum Denner Brückenmann angefangen. Berner Musiker, der im Theater Eitigen der Chloisu selber gespielt hat. Vor etwa 15 oder 20 Jahren hat ein Stück Sünderli Blues geschrieben. Und ihn hat er eben selber gespielt. Ich habe ihn kontaktiert und nach dem ersten Gespräch hat er mich dann wie vernetzt mit der Familie. Und dann habe ich Alice Fridli, die Witwe, die Tochter Julia Fridli und Silvia van Anderooyen, die Freundin, getroffen, die drei Frauen, und dort ist es wiederum gegangen, sich mal einfach kennenzulernen und eigentlich sie wieder zu fragen, ob das okay wäre für sie, wenn ich mich würde mit dem auseinandersetzen und ein Stück über ihn schreiben.
Wenn heute einer ausgestiegen ist, ist er nicht mehr viel wert, oder dann ist er gerade in der psychiatrischen Klinik als Pensionär.
Wie er eigentlich seine eigene Erkrankung oder seine Krankheitserfahrung oder Psychiatrieerfahrung, wie man so will, wie er die hat einfließen lassen, auf den ersten Blick auf eine sehr lapidare Art und Weise. Also eines der bekannteren Lieder ist der Sünderli Blues, wo er auf eine zum Teil lustige Weise über seine Zeit in der Waldau singt. Und gleichzeitig merkt man beim Hören von diesem Song, es hat eine Teufel, wo ihm klar wird, da ist nicht einfach jemand, der sich über das lustig macht, sondern jemand hat das erlebt, etwas ganz Schweres. Etwas zum Teil traumatisierend und stellt jetzt aber eigentlich dem Schweren etwas Leichtes entgegen. Er schafft es irgendwie, das zu verwandeln und so ein bisschen lapidar darüber zu singen.
Wenn heute einer ausschlafen will, dann muss er in die Waldau. Dann gibt es zum Beispiel auch Mineralwasser durch die Woche durch Henie und Sonde Zitron. Die Krankenkasse zahlt alles. Nur der Kontakt zur Aussenwelt nehmen. Wenn man telefonieren will, muss man es selber zahlen.
Ich glaube, er hat häufig probiert, in seinem Leben eigentlich diesen schweren Erfahrungen etwas Leichtes entgegenzustellen oder sie etwas Leichtes zu verwandeln. Ich glaube, etwas, was er in seinem Leben immer wieder erlebt hat, ist, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen hat aufgrund von seiner psychischen Erkrankung. Und das ist für mich wie sehr schnell klar geworden. Ich möchte, dass das Publikum zu einem gewissen Grad auch erlebt. Dass es nicht eine ganz klare Dramaturgie hat, dass es nicht chronologisch erzählt wird, sondern dass es selber immer wieder sich einen Rahmen muss schaffen und im Nachhinein merkt, aha, der Rahmen hat eigentlich gar nicht gestimmt. Da braucht es wieder einen neuen. Genau, dass es das eigentlich immer wieder sprengt, die Erklärungen, die man hat.
Der Sünderli-Blues, der Sünderli-Blues,
was ich Diese Collage haben wir bereits am 12. September letzten Jahres hier im Rabe Info ausgestrahlt. Anlässlich der Premiere des Stücks Chloisu, die Wirklichkeit ist nicht alles. Das Stück wird diese Woche nun wieder aufgeführt im Tojo-Theater der Reitschule. Wie hat sich das Stück in den letzten Monaten verändert? Darüber reden wir jetzt mit dem Schauspieler hinter dem Stück, mit Marco Michel. Dafür übergebe ich das Wort an unsere Kulturredaktorin Sarah Heinzmann.
Ja, danke Ursi und auch danke an dich Marco Michel, dass du heute den Weg zu uns ins Studio gefunden hast.
Danke für die erneute Einladung.
Morgen Abend wirst du dein Stück Chloisu, die Wirklichkeit ist nicht alles, erneut im Tojo-Theater der Reitschule auf, also an dem Ort, wo das Stück uraufgeführt wurde, zurück an den Anfang sozusagen. Wie ist das für dich?
In erster Linie ist es mal viel entspannter als vor einem halben Jahr. Die letzten Probewochen und auch die Monate davor im Sommer letzten Jahres waren sehr intensiv und auch sehr, zum Teil war es für mich noch ziemlich unklar, wie das Ganze eigentlich werden wird, ob sich das Ganze so zusammenfügt, wie wir uns das vorstellen im Regie-Team. Und als die Premiere dann durch war und die ersten Vorstellungen, war auch einfach eine große Erleichterung da, dass das irgendwie klappt. Und über das letzte halbe Jahr hat sich das Stück natürlich nochmal ein bisschen verändert und es ist total schön, jetzt wieder hier zu sein und einfach zu merken, okay, gewisse Sachen, die sich vielleicht bei der Premiere noch nicht so gesetzt hatten, sind jetzt irgendwie da und an einem anderen Ort. Und ich glaube, der Boden fühlt sich ein bisschen sicherer an und das ist total schön.
Schön. Wir haben es ja in der Collage gehört. Du hast für dieses Stück mit über einem Dutzend Personen aus dem Umfeld von Chloisu gesprochen und daraus, das meintest du im September, hast du dir dann deine eigene Version von Chloisu Friedli erschaffen. Hat sich an dieser Version im letzten halben Jahr nochmal etwas verändert? Ist Chloisu für dich nochmal ein anderer geworden?
Ich glaube, was sich ein bisschen verändert hat, es hat sich auf jeden Fall verdichtet. Man schreibt irgendwas und baut sich was zusammen und diese Teile müssen sich erst noch zusammenfügen. Und was passiert ist, dass sich für mich zum Teil beim Spielen oder durch das mehrfache Spielen gewisse Bezüge neu hergestellt haben. Oder ich habe plötzlich gedacht, ach so, diese Seite von ihm kannte ich sozusagen noch nicht. Oder plötzlich erschließt sich ein neues Bild. Und ich glaube, es wurde sozusagen ausdifferenziert oder differenzierter über die Zeit. Ich glaube, es ist ein Prozess, der noch weitergeht. In meinem ersten Stück bin ich seit 10 Jahren unterwegs und habe da immer wieder neue Sachen drin entdeckt und das ist total schön zu merken, dass das jetzt irgendwie auch passiert, dass sich plötzlich Bezüge herstellen oder dadurch, dass es automatischer wird, ich mich eigentlich mehr auf das Innenleben, was ja das Entscheidende ist, konzentrieren kann und mich nicht so sehr befassen muss mit dem vielen Text oder dem manchmal stressigen Klavierspiel oder den ganzen technischen Umbauten, die sich ja durch Stück durchziehen. Also dass quasi diese Ebene irgendwie tiefer sackt und automatisch wird und dadurch kann ich eher mich auf diesen Unterbau, emotionalen, mentalen Unterbau konzentrieren. Und das führt, obwohl dieses Gerüst eigentlich immer stärker wird, zu einer viel größeren Freiheit sozusagen. Ja.
Ich habe dich ja gebeten, für diese Sendung einen Song mitzunehmen, der irgendwie symbolisch steht für deinen Prozess der letzten Monate. Und du hast dich für den Song Nobody Washes Your Hands von Chloisu Friedli entschieden. Wieso genau dieser Song?
Weil er für mich eine unglaublich große Kraft ausstrahlt. Und wir haben ja vorhin kurz reingehört in diese Collage von einem halben Jahr. Und da habe ich das zweimal gesagt, dass er offenbar die Eigenheit hatte, den schweren Erlebnissen etwas Leichtes entgegenzustellen. Und für mich trifft dieser Song sehr gut. Er ist etwas weniger bekannt. Der schwebt irgendwie so ein bisschen über den Dingen, hat für mich eine ganz treibende, wunderschöne Kraft und gleichzeitig ist halt trotzdem die linke Hand auch da, der Bass, die Tiefe, die nicht sehr leichten Erfahrungen und das gehört halt zu dieser Leichtigkeit dazu. Ja.
Dann hören wir jetzt hinein in Nobody Washes Your Hands von Chloisu Friedli. Das Stück Chloisu, die Wirklichkeit ist nicht alles, ist ab morgen im Tojo-Theater der Reitschule zu sehen. Danke für das Gespräch, Marco Michel.
Danke dir, Sarah.
nobody washes your head, nobody,
nobody. Rabe Info. Ungarn steht kurz vor der Verabschiedung einer Verfassungsänderung, die LGBTQI-Plus-Veranstaltungen verbieten will. Die Änderung will nur zwei Geschlechter anerkennen und bietet die Grundlage für die Ablehnung weiterer Geschlechter. Der britische Guardian berichtet, dass die ungarischen Gesetzgebenden heute darüber abstimmen werden. MenschenrechtsaktivistInnen bezeichnen den Schritt als bedeutende Eskalation. Die Regierung gehe immer mehr gegen Andersdenkende vor und beschneide zudem Menschenrechte. So hat Ministerpräsident Viktor Orban seit der Corona-Pandemie sich Notstandsbefugnisse geben lassen und sie nie wieder abgegeben. Eine Entwicklung, die auch Widerstand hervorruft. Die freie Journalistin Gina Böhni lebt seit vielen Jahren in Budapest. Unser Kollege von Radio Korax wollte von Gina Böhni wissen, wo Ungarn auf dem Weg zur Autokratie steht und welche Rolle das Parlament denn noch spielt.
Viktor Orban hat 2/3 Parlamentsmehrheit. Das bedeutet, von den 199 Mitgliedern gehören 2/3 der Fidesz-Partei an. Die demokratische Opposition hat seit 15 Jahren praktisch keine Chancen, außer dass sie mindestens das Minimum an Informationen verfügt, aber eben total dahinsicht.
Aber das heißt, dass auch Orban seine eigene Partei auch im Griff hat und die genau das macht, was er möchte?
Selbstverständlich. Orban verstand es immer, als Kapitän aufzutreten. Und er hat auch böse Sachen gemacht gegenüber den eigenen Leuten. Schon sehr früh konnte man eigentlich seine tyrannische Art kennenlernen.
Jetzt gibt es tatsächlich einige Demonstrationen und Kundgebungen. Wir wissen aber auch, dass gerade das Versammlungsrecht auch eingeschränkt wird. Also die Pride Parade, die stattfinden soll im Juni, ist de facto eigentlich verboten über so eine Argumentation von wegen, es muss der Schutz der Kinder eingehalten werden und da darf es nur in einem geschlossenen Raum stattfinden, was de facto einem Verbot gleichkommt. Was für Schritte werden da gerade vollzogen, um hier die Versammlungsfreiheit einzuschränken? Also wie funktioniert dieser Apparat jetzt gerade im Moment?
Orban betreibt eigentlich seit 15 Jahren eine Art Soft-Variante des erdoganischen Drehbuchs. Und jetzt hat er nicht nur die Opposition als Wanzen beschimpft, sondern auch klargemacht, es wird keine Pride-Demonstration geben. Vor allem Rechtsanwälte haben sofort verstanden, es geht generell Aufhebung der Versammlungsfreiheit. Zugleich in den letzten Wochen finden jeden Dienstag Demonstrationen statt, wo jeweils die Brücken über die Donau, 3-4 Brücken besetzt werden, um den Leuten klarzumachen, es geht gegen die Versammlungsfreiheit, weil viele Leute in Ungarn glauben, ah ja, Pride, das hat mir sowieso nicht gepasst und so. Damit sie den Zusammenhang verstehen. Erdogan hat ja jeweils massenweise einfach Leute verhaftet und macht es heute noch. Das macht die Orban-Regierung nicht. Sie pickt einzelne Leute heraus und geht auf sie los mit der Steuerbehörde. Man findet bei jedem Menschen etwas, wenn man in Bezug auf Steuern schaut. Und dann werden die Leute in Untersuchungshaft gebracht. Und es ist auffallend, dass es vor allem Oppositionelle sind, die so herausgepickt werden. Oder eventuell Businessleute, die nicht dem Orban-Clan folgen. Und das passiert immer wieder vereinzelt. Deshalb ist es nicht so auffallend.
Ich habe jetzt aber auch gehört, nach dem letzten Dienstag, nach diesen Brückenblockaden, dass Orban angekündigt hat, einfach das Blockieren von Brücken auch noch zu verbieten, damit diese Form von Protest nicht mehr möglich ist. Gibt es da noch mehr so Anzeichen davon, dass das Versammlungsrecht eigentlich so schwer gemacht werden soll, dass man eigentlich nicht mehr demonstrieren kann? Also was kommt da noch sozusagen gerade auf die Leute, die demonstrieren wollen, zu?
Der Aufzug der Pride-Leute wird nicht verboten, aber man muss mit 500 Euro Buße rechnen, plus werden die Leute gescannt, mit Kameras gescannt. Und das ist schon die chinesische Variante. Also wir haben türkische und chinesische Variationen hier. Die meisten Leute sehen diese großen Zusammenhänge nicht, was es bedeutet. Es geht so millimeterweise aus.
Vor allem erlaubt es ja auch gegenüber der EU zu sagen, wir haben ja Versammlungsfreiheit. Sie hat nur so viele Aberklauseln, dass sie de facto nicht mehr gilt.
Genau. Ständige Demagogie, ständige Manipulation.
Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 14. April. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Martin Schwarzwälder. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.